Guten Morgen. Steiler Einstieg von Xenia. Wie stellt sie sich ihre Beerdigung vor? Was geschieht nach dem Tod? Auch das eine herausfordernde Frage, der wir uns nur selten stellen möchten. Ich will gar nicht so sehr darüber spekulieren, weil es ist tatsächlich eine Spekulation, was passiert nach dem Tod. Ist noch kein Mensch zurückgekehrt und hat es uns berichtet. Auch die ganzen Nahtoderfahrungen sind eben Nahtoderfahrungen, aber keine gänzlichen Todeserfahrungen. Und deshalb möchte ich in der Predigt das Augenmerk mehr darauf legen, wie können wir denn im Angesicht des Todes, wenn Menschen, die uns nahe sind, gestorben sind, weiterleben? Worauf können wir denn hoffen und worauf können wir denn vertrauen? Ihr seht hier vorne noch die Kerzen und Xenia hat es gesagt. Wir haben heute Morgen der 24 verstorbenen Gemeindemitglieder des vergangenen Jahres gedacht. Und es sind Tränen geflossen, natürlich, weil für manche ist das immer noch schwer zu verarbeiten, zu akzeptieren. Weil in einer Trauerfeier wird der Tod wirklich sichtbar. Wenn der Sarg oder die Urne hinuntergelassen wird und dann die Erde draufkommt. Da ist spätestens dort dem Letzten klar, es gibt kein Zurück mehr. Der Tod hat es besiegelt. Und auch wenn wir dem Kirchenjahr in unserer Gemeinde nicht so viel Raum geben, an wichtigen Punkten geben wir ihm sehr bewusst Raum. Nämlich heute, an diesem Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt. Dort reihen wir uns ein, weil es wichtig ist, in unserem Lebenszyklen, auch in unseren Jahreszyklen, nicht den Tod beiseite zu schieben, verdrängen zu wollen und zu sagen, der geht mich nichts an, sondern der Tod geht jeden was an. Jeden von uns, denn wir alle nähern uns unweigerlich unserem eigenen Ende und dem Tod. Nächste Woche beginnt dann das neue Kirchenjahr und dort sind dann andere Schwerpunkte gesetzt, nämlich die Vorbereitung auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu, der erste Advent, zweiter Advent und so weiter. Aber heute eben Totensonntag. So heißt er im Volksmund. Etwas schöner formuliert heißt der Gedenktag der Entschlafenen. Wir als Kirchen feiern ihn aber als Ewigkeitssonntag. Und das ist wichtig, denn durch dieses Wort allein Ewigkeitssonntag kriegt dieser Totensonntag eine andere, eine in die Zukunft gerichtete Perspektive. Wie gesagt, die meisten von uns, auch ich, wir möchten uns nicht mit dem Tod aussetzen, wir tun das ungern, aber wir wissen auch alle, der Tod und die Vergänglichkeit umgibt unser Leben immer wieder, Tag für Tag, das ganze Leben lang. Und wir können den Tod nicht beiseite schieben, er wird unweigerlich kommen und abschaffen können wir ihn auch nicht. Und umso wichtiger dieser Punkt im Kirchenjahr, wo wir uns auch mit dem Tod auseinandersetzen. Ganz unabhängig davon, ob wir Liebe verloren haben und selber noch in einem Trauerprozess stecken oder ob das noch in weiter, ferner Zukunft vermutlich, so vermuten wir, liegt. Aus und vorbei sagen die einen und akzeptieren damit die Endlichkeit. Wo ist nun dein Gott? Heißt es im Psalm 42, so spöttelten schon damals Menschen gegenüber gläubigen Menschen und auch heute hört man das immer wieder, ja, wo ist nun dein Gott, wenn der Tod da ist? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fragt der angefochtene Glaube, der zu zerbrechen droht, der aufbegehrt gegen das Unweigerliche und der trotzdem sagt, mein Gott. Wie gesagt, Ewigkeitssonntag, als diesen Sonntag feiern wir diesen Gottesdienst, deshalb haben wir auch hier weiß geflaggt sozusagen, um eben dieser Hoffnung auf die Ewigkeit auch optisch Raum zu geben. Und deshalb gehört jetzt in die Predigt und in diesen Gottesdienst auch nicht nur die Rückschau, was war, das Vergangene, sondern eben auch der Blick auf die Gegenwart und der Blick in die Zukunft. Die Zukunft für uns Lebende, für uns als solche, die auch auf den Tod zugehen. Die Ewigkeit, die hat Bedeutung nämlich für das Gestern, für das Heute und für das Morgen. Und genau das möchte ich euch allen mitgeben, denen, die in Trauer stecken, denen, die Trauer schon überwunden haben und aber auch denen, die Trauer noch vor sich haben werden. Gott verspricht im Alten Testament beim Propheten Jesaja: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dieser Satz will uns erstmal daran erinnern, dass Gottes Schöpfungshandeln noch nicht zu Ende ist. Und gerade wenn wir diesen Satz mit Blick auf Verstorbene hören, wahrnehmen, dann wird das sehr lebendig. Als Christen glauben wir ja, dass Gott uns geschaffen hat, dass Gott uns sehr bewusst in diese Welt gestellt hat. Und wir wissen, dass bei all dem Schönen und Wunderbaren, was das Leben ausmacht, eben auch das Herausfordernde, das Schwierige, das Leid und das Sterben dazugehört. Und in beidem ist ein Hauch und ein Stückchen dieser Ewigkeit zu spüren, im Schönen, aber, auch wenn es paradox ist, oftmals gerade im Leid, gerade in der Trauer, in den leidvollen Tagen des Lebens. Ich merke das immer, wenn ich Todsterbenskranke besuche und dann aufgefordert werde, auch von Leuten, die gar nicht so fest im Glauben verwurzelt sind: Können Sie ein Gebet sprechen? Und ich spreche, manchmal stammle ich die Worte, aber es erfüllt irgendwas den Raum und man spürt, ein Hauch, ein Glanz der Ewigkeit ist irgendwie da, in allem Leid. Da wird nicht das Sterben beschönigt oder beiseite gedrängt, sondern die Situation ist allen klar vor Augen. Und trotzdem spürt man, der Tod ist nicht alles, sondern die Ewigkeit, Gott greift in diesem Moment hinein. Oder auch das erzählen Menschen immer wieder, wenn sie nichts mehr selber leisten können und sich gänzlich Gott anvertrauen müssen, weil sie tatsächlich nichts mehr selber dazu tun können, spüren sie einen Hauch der Ewigkeit. Im tiefsten Leid gibt es Menschen, die sagen: Jetzt bin ich mit allem am Ende und ich greife an dich, Gott. Ich greife mich an dir fest, ich kralle mich an dir fest und erleben dann einen Hauch der Ewigkeit. Also jedes kleine Glück, jeder kleine Trost zeigt immer wieder, dass Gott uns eben nicht in die Welt geworfen hat und sagt: Du bist alleine, sondern ich bin bei dir in dieser Welt und auch an den Grenzen dieser Welt, wo es ganz dunkel und ganz schwer und traurig wird. Und dann der Tod. Für die einen ist es das Ende, nach dem nichts mehr kommt, aus und vorbei, Punkt. Von Erde bist du genommen und zur Erde wirst du gehen. Für uns Christen ist das nicht der Fall, sondern wir Christen, wir glauben daran, dass der Tod eben kein Schlusspunkt ist, kein Ende setzt, sondern, dieses Bild benutze ich häufig in Beerdigung, dass der Tod ein Doppelpunkt ist. Der Tod, der irdische Tod, öffnet die Tür zum ewigen Leben bei Gott. Er ist die Durchgangsstation. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird, verspricht Gott. Freut euch, seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Ich will nicht darüber spekulieren, was nach dem Tod ist. Wie gesagt, es wäre reine Spekulation und auch die Bibel ist dort sehr zurückhaltend. Sie gibt ein paar Hinweise, ein paar Andeutungen, aber sie bleibt sehr vage. Freude wird sein, sagt die Bibel, die Stimmen des Klagens sind verstummt, das Gegeneinander wird aufhören, Friede wird herrschen zwischen den Menschen. Und sie betont, dort sind Dinge möglich, die hier nicht möglich sind. Ein Bild ist, der Wolf und das Lamm liegen vereint nebeneinander. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde werden vollkommen, gänzlich durchdrungen sein von Gottes Gegenwart. Nun mag mancher denken, sicherlich auch hier unter uns, ja, so ist das mit der Kirche. Stirbt einer, dann vertröstet die Kirche auf die Ewigkeit, auf die ferne, ferne Zukunft, auf den Himmel. Richtig. Richtig. Wenn du das denkst, hast du recht. Richtig. Sicher, man kann so denken, viele Menschen denken so und reden vom Vertrösten, ganz klar. Aber so denkt man dann ohne Gott. Und warum sollte ich, warum sollten wir Christen gerade im Angesicht des Todes darüber schweigen, was unser größter Trost ist? Nämlich, dass es weitergeht, dass es nicht ein für alle Mal endgültig das Ende ist. Und wenn wir das erfassen und nachdenken darüber, dann muss es auch so sein. Was wäre das für ein Gott, der dich und mich schafft, in dieses Leben stellt, sagt, lebe dein Leben hier und dann am Ende sagt, das war's. Du kümmerst mich nicht mehr. Was wäre das für ein Gott? Das wäre ein unbarmherziger Sadist, ein unmenschlicher Gott, uns das Leben zu schenken und uns dann alleine zu lassen. Und es wäre auch ein schwacher Gott. Es wäre gar kein Gott, wenn er an der Grenze des Todes hilflos wäre, wenn er an der Grenze des Todes nicht mehr agieren könnte, wenn er den Tod nicht in seinen Händen hätte. Dann könnten wir ihm nicht Göttlichkeit zuschreiben. Dann wäre er weder allmächtig noch gut noch der Herrscher über Himmel und Erde. Wir glauben, dass an Karfreitag Jesus gestorben, gekreuzigt ist und dass er 3 Tage später an Ostern auferstanden ist und damit ein für alle Mal den Tod überwunden hat, damit wir, die an ihn glauben, das ewige Leben, diesen neuen Himmel und diese neue Erde bei Gott erleben können, spüren können, dabei sein können. Wir können nicht aus dieser Ewigkeit Gottes herausfallen. Das hoffen wir, das glauben wir und darauf vertrauen wir. Paulus formuliert es so, er sagt, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir den Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn, wir bleiben des Herrn. Was bedeutet das nun? Was bedeutet das für die unter uns, die Abschied nehmen müssen, Abschied nehmen mussten? Was bedeutet das für uns, die wir mit dem Tod konfrontiert sind, die wir dem Tod selbst entgegengehen? Wenn wir den ersten Blick auf die Verstorbenen richten, kann es bedeuten, dass wir den oder die getrost loslassen können. Getrost und getröstet loslassen können. Denn wir geben sie nicht ins Nichts oder in fremde Hände, sondern wir können vertrauen, dass dieses neue vollkommen von Gottes Gegenwart durchdrungen ist und unsere Verstorbenen in Gottes guten Händen sind. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch, seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Gott will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und gleichzeitig verspricht er, dass dies nicht in irgendeiner fernen Zukunft ist, sondern dass er auch immer wieder das Neue hier und jetzt in unserem Leben schaffen will. Und das ist wichtig, dass wir diese Perspektive mit in unser Leben nehmen. Trauer bedeutet ja nicht, dass es keine Zukunft gibt, sondern Trauer, die ist so wichtig, aber Trauer guckt nach hinten, an das Vergangene. Und dieses Bild, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, weist nach vorne, in die Zukunft. Und das bedeutet für Trauernde, das bedeutet für mich als Trauernder, ich darf nach vorne schauen. Und ich darf wissen, dass der mich bis hierher getragen hat, mich auch weiterhin tragen wird und Neues und Gutes in meinem Leben schaffen wird. Und das wissen die, die in einem Trauerprozess stecken. Das ist nicht was Großes, was Überwältigendes, sondern was Kleines, was Unscheinbares, was man manchmal vielleicht auch erst Wochen später als das Neue tatsächlich wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn man den eigenen Wünschen wieder mehr Raum gibt. Wenn man wagt, auch mal wieder nach vorne zu schauen. Wenn man merkt, es gibt auch neue Perspektiven in diesem total veränderten Leben. Darin schafft Gott neues Leben, einen neuen Himmel und eine neue Erde, mitten in dieser Welt. Und gleichzeitig können wir auch getrost und getröstet unserem eigenen Sterben entgegengehen. Das Sterben mag uns Menschen ängstigen, natürlich. Wir werden uns fragen, wie werden wir sterben? Wird es leidvoll? Wird es einsam? Wird es qualvoll? Wird es plötzlich werden? Es kann auch Angst machen, natürlich. Dieser Sterbeprozess wird ein harter, harter Weg sein, eine harte Zeit. Aber wenn wir an dieses Bild der neuen Erde und des neuen Himmels denken, dann kann der Tod auch seine Bedrohung verlieren. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott den Tod überwunden hat, dass wir dank Gott Anteil an der guten Ewigkeit haben werden, an diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde. Und das Dritte, wenn wir diese Ewigkeit, von der ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, ernst nehme, dann verändert es auch das Hier und Jetzt, mein Leben, heute und hier, in dieser Sekunde und in der nächsten Minute und in der kommenden Woche. Denn ich kann anders leben. Ich kann anders leben, wenn ich die Ewigkeit in den Blick nehme. Mein kurzes Leben, meine 50 Jahre, 60 Jahre oder wie viele mir geschenkt werden, bekommen eine andere Dimension mit Blick auf die Ewigkeit. Denn mir wird klar, es kommt nicht allein darauf an, was ich hier auf dieser Erde in diesem Leben vollbringe, sondern die Perspektive wird erweitert. Und wenn ich mit der Perspektive der Ewigkeit auf mich und mein Leben schaue, dann werden auch die Maßstäbe anders, gesellschaftliche Trends, Statussymbole bekommen ein anderes Gewicht, verlieren an Bedeutung. Dann ist mit Blick auf die Ewigkeit sicherlich nicht entscheidend, wie viel PS mein Auto hat. Bei allem Spaß, das ein großes, starkes Auto vielleicht bringen mag. Mit Blick auf die Ewigkeit ist es nicht so entscheidend, wie viel Macht habe ich. Mit Blick auf die Ewigkeit ist es nicht so entscheidend, wer der hübscheste, klügste und stärkste und coolste Konfirmand ist. Es werden andere Fragen wichtig. Und da sieht man, wie klug die Bibel ist. Denn als Jesus gefragt wird, was ist das Allerwichtigste im Leben? Es gibt so vieles Wichtige, so viele Regeln, so viele Forderungen, so viele Wünsche, so viele Tipps. Was ist das Wichtigste? Schiebt er alles beiseite und könnte ein Wort sagen und hat den Nagel auf den Kopf getroffen, die Liebe. Er sagt, das Entscheidende ist die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu deinen Mitmenschen und die Liebe zu dir selbst. Die Liebe ist das Ein und Alles. Und ich glaube, mit Blick auf die Ewigkeit wird genau das wichtig, diese Fragen. Tust du das, wofür du geschaffen bist? Liebst du? Lässt du dich lieben von Gott? Und lässt du dich lieben von anderen Menschen? Und nimm diese Frage mal tatsächlich mit in den heutigen Sonntag, in die kommende Woche. Und fragt euch das, wofür bist du geschaffen? Liebst du? Lässt du dich lieben von Gott und anderen Menschen? Denn der heutige Sonntag, der Abschluss unseres Kirchenjahres, der Ewigkeitssonntag, weist genau darauf hin. Wir dürfen, wir können, wir sollen bei aller Erinnerung, bei allen Blicken auf die Vergangenheit auch nach vorne schauen, auf die Ewigkeit Gottes, die immer eine Ewigkeit ist, die uns Menschen zugewandt ist. Und mit ihr verbunden, auf sie vertrauen, können wir getrost und getröstet leben, können wir getrost und auch getröstet Abschied von unseren Lieben nehmen, getrost und getröstet unserem eigenen Sterben entgegengehen und auch getrost und getröstet diese Erde und unsere Zeit hier gestalten. Mit dieser Perspektive, liebe dich, lass dich von Gott lieben und liebe deinen Nächsten.